Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben 21.39 Uhr. Hier spricht die Tagesschau.
Das war der seriöseste Einstieg, den wir bisher hatten, auf jeden Fall. Bewirbst du dich damit um den Posten eines Tagesschausprechers?
Ja, es hätte auf jeden Fall einen gewissen Charme. Ich finde, einer von uns beiden sollte das Ding auf jeden Fall schaukeln.
Du bist definitiv der seriösere Typ von uns beiden. Ich denke mal, wenn, dann du.
Aber du bist der bessere Erzähler. Wir können das ja vielleicht auch so machen, dass du sprichst und ich meine Visage dafür herhalte.
Ja, okay. So Playback.
Ja, genau.
Wie hieß diese Band, dieser Riesenskandal in den 90ern?
Eine Band?
Milli Vanilli war das.
Ach so, Milli Vanilli. Okay,
ja. Also quasi nur dann auf Tagesschau bezogen.
Ja, ich dachte, du meinst jetzt die Band ohne Namen, aber ne, die hat einfach nur keinen Namen.
Bist du in Stimmung?
Ich bin sowas von in Stimmung. Ich bin quasi euphorisch.
Du hast dir bequem gemacht am Bildschirm, hast ein Getränk zu dir gezogen und
genau. Ja. Also trotz der abendlichen Zeit jetzt nur mit einem Pfefferminztee ausgestattet, aber ich glaube, der kann auch die Stimmung beflügeln.
Ja, vielleicht ist so ein warmer Tee auch gar nicht schlecht, um die Nerven zu beruhigen.
Ja, und wir steuern ja auch gravierend eigentlich jetzt die kalte Jahreszeit an. Von daher ist das ja vielleicht auch das, was so der ein oder andere oder die ein oder andere Zuhörerin von uns jetzt gerade auch genießt. Ein warmen Tee in der Badewanne, während sie unseren Stimmen lauscht.
Wahrscheinlich. Ich würde ja, also ich weiß nicht, irgendwie Tee, ich nehme mir das immer vor, mehr Tee zu trinken, weil es eigentlich lecker ist und eigentlich ja auch je nach Sorte relativ gesund, aber irgendwie wird es dann doch immer Kaffee.
Ich finde, es ist auch einfach nicht ersetzbar, ne? Also muss man ganz ehrlich sagen, Kaffee ist ein anderes Kaliber als Tee. Und bei Tee ist es häufig so, wie ich finde, dass mir irgendwas fehlt. Das ist mir dann einfach zu dünnflüssig. Ich trinke den Kaffee ja auch mit Milch und beziehungsweise selbst wenn er schwarz ist, ist er irgendwie noch dicker als Tee und Tee ist dann immer so seicht.
Ja, das geht mir echt, das geht mir auch oft so, dass ich auch so Tees, die als besonders intensiv und nuancenreich beschrieben werden, dass dann letzten Endes für mich doch nur ein Tee ist.
Was ist denn dein Lieblingstee eigentlich?
Ich bin ja nicht so sophisticated, also ich bleib dann meistens beim Grünen.
Okay.
Mit ein bisschen Honig zum Süßen und das ist eigentlich okay. Damit fahre ich am besten.
Ja, das ist ja auch gesund. Also bei mir ist es auch ganz klassisch Pfefferminztee oder Kamilletee tatsächlich.
So die medizinischen Geschichten quasi fast schon.
Ja, aber irgendwie unfreiwillig. Also das ist jetzt nicht.
Ich mag dich einfach gut.
Genau. Ich mag es ja, glaube ich, ganz klassisch. Und bei Kamillentee ist es wirklich so, dass ich auch sehr gut damit klarkomme, dass er nicht gesüßt ist. Bei Pfefferminztee habe ich auch mal nichts gegen den einen oder anderen Löffel Zucker. Mich würde aber an der Stelle tatsächlich mal interessieren, wenn wir schon mal bei Postings sind, was unsere Zuhörer denn so für Themen mögen. Oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ist vielleicht mal ein nettes Thema für ein Posting. Nachdem es beim letzten Mal um die Erms ging.
Führen wir ein Teegespräch.
Genau.
Ich mache einen abrupten Wechsel vom Tee zu was ganz anderem. Wie würdest du, wenn du dich jetzt so zurückerinnerst und du müsstest das irgendwie in ein, zwei Worten beschreiben, wie würdest du deine Kindheit beschreiben?
Schön, idyllisch, mit viel Natur, glaube ich. Und ja, man war viel draußen im Wald mit dem BMX. Hat viel erkundet. Das war, glaube ich, sehr ländlich ja auch alles. Im Großen und Ganzen schön, ja. Und du?
Ja, ähnlich wie du. Und das war eigentlich nur der plumpe Versuch einer Überleitung, denn die Hauptpersonen in unserer heutigen Folge würden vermutlich andere Adjektive finden, wenn sie ihre Kindheiten beschreiben müssten. Deren erste Lebensjahre bzw. deren prägende Jahre und Sozialisation waren nicht so idyllisch wie deine und meine vermutlich. Und ja, vielleicht können wir auch darüber sprechen, ob das möglicherweise dann auch dazu beigetragen hat, dass die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Denn man weiß, so diese Prägung als Kind, das legt so den Grundstein fürs ganze weitere Leben.
Auf jeden Fall, ja.
Würdest du das so unterschreiben oder denkst du, letzten Endes sind wir doch schon vorbestimmt?
Das ist jetzt eine sehr, sehr...
Ja, das führt zu weit wahrscheinlich.
Nee, ich finde es ganz interessant, um darauf ganz kurz einzugehen. Also es ist eine sehr weitführende Frage im Prinzip, ne? Also ich glaube grundsätzlich, dass wir, also was heißt Vorbestimmung? Sowas wie Schicksal oder sowas, das würde ich jetzt mal ausklammern an der Stelle. Was mich interessiert, ist im Prinzip, welche Gene man vielleicht mit sich mitbringt, welche, ja, also doch letztendlich genetisch veranlagten Elemente man so in sich hat, die dazu führen, dass man eine gewisse Naturmensch ist. Ich glaube auch ein Stück weit an das Sternzeichen, dass sowas auch eine Rolle spielt, wann man geboren ist. Und natürlich auch, wie die Eltern waren. Also das glaube ich durchaus. Schlussendlich glaube ich aber auch durch hundertprozentig, dass die Soziologie und es gibt ja auch viele soziologische Forscher in dem Bereich, die das auch bestätigen und sowas wie den Sozialraum untersuchen zum Beispiel oder auch den Reichtum einer Familie, ob Kinder zum Beispiel unter Kindesarmut aufwachsen oder sowas. Die dahingehend einfach sehr viel Forschung betreiben und eben der Meinung sind, dass es letztendlich nicht unbedingt vorbestimmt ist, sondern es eine Art Chancenungleichheit gibt und vieles dazu führt, wozu dann Menschen hinterher auch werden. Und das glaube ich auch.
Ja, das ist ja eine gängige Sichtweise. Also ich glaube schon, dass es, dass einiges uns in die Wiege gelegt wird. Ich glaube, wenn man jetzt Baby Daniel, so wie du damals auf die Welt gekommen bist und dieses Leben, das du gelebt hast, wenn man dich jetzt kopieren würde und das exakt gleiche Baby in diverse andere Bedingungen, stecken würde, dann wäre immer irgendwo der gleiche Kern. Ich glaube nicht, dass wir nur geprägt sind durch unsere Sozialisation, durch unser Umfeld. Aber es spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Also ich glaube, dass wir schon als teilweise beschriebene Blätter auf die Welt kommen und dann einfach nur entschieden wird, in welche Richtung wir gehen.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, wenn wir jetzt einer von uns beiden sehr reich geboren wäre, zum Beispiel, dass wir so grundlegend, was unsere Natur betrifft, trotzdem ähnlich wären.
Ja.
Ja.
Aber gut, das so als kleine Diskussion vorab. Ich finde diese Frage super interessant. Aber wie gesagt, es spielt am Rande eine Rolle heute. Und zwar richten wir unser Augenmerk auf den Hauptprotagonist des heutigen Falls, Bruno Fernandes de Sousa, der am 23.12., also einen Tag vor Heiligabend 1984 in Belo Horizonte in Brasilien geboren wurde. Belo Horizonte ist die Bundeshauptstadt des Bundesstaates Minas Gerais im Norden. Das ist sowas wie das Ruhrgebiet des Brasiliens, also eine Bergbaugegend. Belo Horizonte dementsprechend hat auch eine Industriestadt. Und Bruno würde seine Kindheit und seine ersten Jahre sicherlich grundlegend anders beschreiben als wir, denn wie so viele brasilianische Kinder ist er in ziemlicher Armut geboren, in eine Favela, einen armen Vorort. Im Englischen würde man Slum sagen oder Ghetto. Das trifft es nur bedingt. Favelas sind eigentlich klassische Arbeitersiedlungen, die im Laufe der Zeit ein bisschen vom Staat entkoppelt wurden und wo sich gewisse Strukturen, Subkulturen entwickelt haben und im Prinzip staatliche Ordnung nicht mehr greift, sondern Gangs und Kriminalität das Sagen haben und das Leben bestimmen letzten Endes. Das ist also das Setup, in das Bruno geboren wird. Und auch seine Eltern sind Kriminelle, die mit einem Baby einfach nichts anfangen können. Sie verlassen ihn, als er 3 Monate alt ist, und er wächst bei seinen Großeltern auf. Also ein relativ trauriges Leben. Er verlässt dann auch die Schule in der 3. Klasse, weil er einfach seinen Unterhalt verdienen muss oder zum Beispiel ja mitverdienen muss und helfen muss, seine Großeltern mitzuernähren. Also da ist dann auch irgendwie nicht viel an ein vernünftiges Leben zu denken, wenn man so jung schon diesen Zwängen unterworfen ist.
Krass, total, das ist total krass, beängstigend, kaum vorstellbar aus deutscher Sicht.
Ja.
Dass ein Kind in der 3. Klasse mit 9 oder 10 Jahren jetzt irgendwie anfangen muss zu arbeiten. Total
Ja,
traurig.
und auch schon dann diese Entscheidung treffen kann, Schule breche ich ab. Ich meine, hier Schulpflicht bis 16, glaube ich, bzw. 9. Klasse muss ja vollendet sein, glaube ich. Das sind einfach ganz andere Voraussetzungen, die man hat, wenn man in der 3. Klasse die Schule beendet oder halt nach der 9. Also da hast du halt einfach diesen Grundwissensschatz, der dich so ein bisschen aufs Leben. Ich will nicht sagen, dass die Schule einen wunderbar aufs Leben vorbereitet, aber sie gibt einem halt gewisse Dinge mit, die da sein sollten.
Ja, allein schon nicht dieser Welt ausgeliefert zu sein, ne, sondern dass man immer noch diesen ja, behüteten Raum irgendwo auch hat mit Gleichaltrigen und eben nicht schon, weiß ich nicht, losgelöst von einer gewissen sicheren Obhut dann irgendwie frei in der Welt steht.
Es ist eben auch ein Ort der Sozialisation. Darüber haben wir eben gesprochen. Es ist auch ein Ort, wo man Regeln implementiert und wo einfach ein gewisses Sozialverhalten auch erlernt wird.
Auf jeden Fall, ja.
Das ist halt für ihn in einem sehr, sehr jungen Alter weggefallen und das klingt jetzt so pathetisch, aber sein Klassenzimmer waren halt die Straßen seiner Favela. Also da hat er quasi sich sozialisiert. Er hat allerdings ein Hobby, wie so viele Kinder in Brasilien oder in Südamerika generell. Er liebt Fußball und verbringt jede freie Minute auf dem Bolzplatz mit seinen Freunden. Und anders als seine Freunde, die auf dem Platz spielen wollen, die tricksen wollen, Tore schießen wollen, sich darin überbieten, wer die besseren Zaubertricks auf den Platz zaubern kann, möchte Bruno im Tor stehen. Generell ist es eher so, dass man in südamerikanischen Städten immer die Kinder ins Tor schickt, die am wenigsten Talent fürs Feld haben, aber er hat Bock drauf, er hat Talent fürs Tor, er ist lang und schlaksig gebaut, also hat diese klassische Tormannfigur, er hat super Reflexe und eine gewisse Furchtlosigkeit und das sind einfach gute Voraussetzungen für dieses Torwartspiel. Und sein Talent bleibt nicht unentdeckt. Er durchläuft diverse Jugendmannschaften und tatsächlich interessiert sich dann schon in der Jugend ein Profiklub für ihn und nimmt ihn in seine Mannschaft auf. Das ist Atlético Mineiro. Mineiro, also sie nennen sich Mineiros, die Spieler, das heißt sowas wie Bergarbeiter. Wie gesagt, das ist so das Ruhrgebiet des brasilianischen Raums. Bruno durchläuft auch da die Jugendmannschaften und wird 2002 mit noch 17 Jahren Profi. Also
Krass.
schafft das, was viele sich erträumen in diesen Ländern, aus diesen sozialen Schichten, aus denen er kommt. Es ist zum Greifen nah, dass er mit dem Sport dieser Armut entfliehen kann.
Wahnsinn. Also auch da, er ist ja mal ganz unten angekommen, ne? Also noch weiter unten vielleicht als andere. Es gibt sicherlich noch schlimmere Fälle, aber es dann zu schaffen, also wirklich Hut ab.
Ja, und das ist dann auch direkt ein Erstligaverein. Also Atlético Mineiro spielt in der ersten Liga und ist auch jetzt kein ganz, ganz schlechter Verein. Also er steigt direkt bei einem Erstligist Mittelklasseverein ein und macht da seine ersten Schritte und etabliert sich da auch sehr schnell als Torwart. Was zum einen daran liegt, dass, wie gesagt, in Südamerika gute Torleute rar sind, weil man lieber auf dem Platz möchte. Zum anderen aber auch tatsächlich darin begründet liegt, dass er einfach talentiert ist. Das muss man so sagen. Und so vergehen auch nur 3,5, 4 Jahre, bis Brasiliens größter und beliebtester Verein Flamengo Rio de Janeiro zuschlägt und sich den jungen Bruno als Stammtorwart sichert. Und er 2006 nach Rio zieht zu Flamengo, dem Verein, der so Spieler wie Zico oder Romario hervorgebracht hat, einem extrem klangvollen Namen. Also er hat es quasi geschafft von Null auf Bayern München innerhalb weniger Jahre.
Und das im besten Fußballeralter mit Anfang 20 kann man sagen, ne? Also besser geht's eigentlich nicht.
Ja, genau. Auch bei Flamengo macht er im Prinzip da weiter, wo er bei Mineiro aufgehört hat. Er wird zum Stammtorwart, zum Publikumsliebling, Kapitän, ist berühmt als Elfmeterkiller, schießt auch Tore als Freistoßschütze und schafft es mit Flamengo, die erste Meisterschaft nach 17 Jahren zu erringen. Also er feiert dort Erfolge, er ist beliebt, ihm liegt quasi die Welt zu Füßen. Die Nationalmannschaft klopft an, was ja ein Riesentraum für jeden Jungen ist, der Fußball spielt. Und nicht nur das, auch der große AC Milan aus Italien hat ein Auge auf den jungen Bruno geworfen, die möchten ihn gerne verpflichten. Also es
Jackpot.
läuft wie geschmiert im Endeffekt.
Kurze Randbemerkung: Ich liebe Torwarte, die Tore schießen und Freistöße schießen und so
Ja.
René-Igita-mäßig so ein
Ja,
bisschen.
ich musste auch direkt dann, es gibt ja so zwei, und das sind natürlich auch, dann sind wir wieder in Südamerika, es gibt da ja zwei, an die man denkt. Igita und Chilavert.
Genau, Chilavert, der Freistoßgott,
Ja,
ne?
es ist Wahnsinn. Ich liebe es auch. Und wie gesagt, auch das macht ihn natürlich da so zum totalen Publikumsliebling. Ich meine, Torwart, der Tore schießt, das verzaubert die Leute.
Auf jeden Fall.
Aber du kannst es sicherlich denken, wir wären nicht hier, wenn es jetzt einfach immer nur so gut weitergehen würde.
Nee, leider nicht. Und ich habe ja so eine böse Vorahnung, was passieren könnte. Die inneren Dämonen oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn die hat Bruno durchaus. Also dieses geflügelte Wort, man kann den Jungen aus der Gosse holen, aber nicht die Gosse aus dem Jungen, ist hier tatsächlich, trifft es ganz gut. Er fällt immer wieder durch frauenfeindliche Statements auf in Interviews. Er prügelt sich mit gegnerischen Spielern, mit gegnerischen Fans. Ihm wird nachgesagt, dass er extrem gerne feiert, viele Affären hat, obwohl er verheiratet ist und zwei Kinder hat, zwei Töchter. Also er hat so ein bisschen das Bad Boy-Image. Aber das verzeiht man ihm, eben weil er Fußballer ist und weil auch in Brasilien das Männerbild nochmal ein bisschen anders geprägt ist als bei uns. Also gerade dann auch die Leute, die aus den Favelas kommen, dann nochmal so ein bisschen, ja, einfach anders aufwachsen, als das hier ist.
Wie sind denn so diese Favelas-Menschen in der Presse? Wie ist es denn? Also, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber so in den Medien, in der öffentlichen Welt quasi, sind denn die Stars aus den Favelas, werden die nochmal irgendwie anders angesehen? Zieht man vor denen besonders den Hut oder sagt man, werden die vielleicht auch ein bisschen so verachtet oder wie auch immer was?
Die werden einfach in ihren Communities unheimlich gefeiert und die unterstützen ihre Communities in der Regel auch extrem stark. Also das ist dann meistens so, dass du nicht dann einfach für dich Profi wirst und für deine Familie, sondern viele finanzieren dann wirklich so ihre Stadtviertel mit, aus denen sie kommen oder viele Nachbarfamilien und so. Also die genießen wirklich sehr, sehr hohes Ansehen. Aber wie gesagt, aufgrund der Sozialisation und dieses Backgrounds verzeiht man ihnen halt auch dann schon mal irgendwie, wenn sie ein bisschen Bad Boy-mäßiger auftreten, weil man einfach sagt, ja, das gehört dazu. Es ist, und
Das gehört dazu, er kann da nichts für, ne? Er
genau,
wurde so groß, ja.
genau. Und so ist es bei Bruno eben auch. Er hat auch ein paar enge Freunde mitgenommen aus Minas Gerais nach Rio und unterstützt seine Gegend. Und wie gesagt, fällt immer wieder so ein bisschen auf durch Bad Boy-Gehabe, durch Macho-Allüren, durch ja, viele Dinge, die einfach generell in der Regel nicht so gut ankommen. Wir machen einen kurzen Cut und blicken auf die zweite Hauptperson des heutigen Falles, die ebenfalls in den Favelas groß geworden ist, also einen ähnlichen Hintergrund hat wie Bruno. Das ist Elisa Samudio. Und auch sie sucht einen Weg aus dieser Armut heraus, die ähnlich schlimm ist wie bei Bruno. Zwar hat sie ihre Eltern, lernt ihre Eltern auch kennen, aber es ist nicht unbedingt ein Segen, denn ihr Vater verkauft sie für Sex an Nachbarn. Also er macht Geld mit seiner Tochter als quasi ihr Zuhälter. Und so lernt sie sehr schnell, oder wie soll ich sagen, sie lernt sehr schnell, dass ihr Körper ihr Kapital ist, ihre Optik, ihr Körper, also schon als Jugendliche.
Boah, wann fängt das an? In welchem Alter?
Das weiß man nicht genau, aber in frühester Jugend offensichtlich. Ja.
Ganz, ganz schlimm.
Sie träumt davon, Model zu werden, aber die Konkurrenz ist riesig und so besinnt sie sich immer wieder auf das, was sie seit dieser Zeit kennt. Arbeitet als Nacktmodel, sie arbeitet bei einem Erotikfilm, sie arbeitet als Escort. Also sie ist in dieser Branche einfach vollkommen drin. Wahrscheinlich tatsächlich auch zum einen, weil es einfach schnell verdientes Geld ist, zum anderen aber auch, weil sie es einfach nicht anders kannte.
Na klar, die wird ja irgendwie zum Sex und zum Verkauf des eigenen Körpers ja auch hin erzogen.
Ja. Sie sucht allerdings auch gezielt die Nähe von Fußballern, weil sie sich da einfach auch verspricht, ja, sowas wie Spielerfrau, wie man es hier nennt, zu werden. Also sie möchte da gezielt irgendwie jemanden finden, der guten Status hat, guten Status genießt, der Geld hat, der sie rausholt aus der ganzen Geschichte. Und so passiert, was du dir vermutlich schon denken kannst. Im Mai 2009 treffen sich die beiden auf einer Party von Brunos Teamkollegen Paulo Victor. Und Spielerpartys gerade in Brasilien sind dafür bekannt, dass sie meistens in Orgien enden. Also das ist auch dieses Ding ja, das ist einfach auch etwas, was zum Fußballeransehen, zum Fußballerbild dazugehört. Man nimmt das den Leuten auch nicht übel. Sie brüsten sich damit. Also es ist einfach wie gesagt, eine ganz andere Kultur als hier. Und es sind ja auch immer wieder brasilianische Profifußballer, die in europäischen Ligen spielen, die in Missbrauchsskandale verwickelt sind. Letztes Beispiel ist Robinho, auch ein Spieler, den du wahrscheinlich kennst vom Namen her. Ja, also wie gesagt, es hat da einfach eine ganz andere Kultur als bei uns. Oder es wird viel offener ausgelebt. Ich weiß nicht, ob es nicht hier unter verschlossenen Türen teilweise ähnlich zugeht.
Na, ich glaube, dass es generell ist, diese Fußballindustrie in Deutschland. Ich glaube, sie ist auch nicht unbedingt nur positiv. Du kennst dich in dem Feld weitaus besser aus als ich, aber ich glaube, da gibt es auch viele Schattenseiten. Nichtsdestotrotz glaube ich halt, durch die ganzen Vereine und die Trainingszentren und so weiter und überhaupt durch, sagen wir mal, das behütete deutsche System, hat das nochmal ganz andere Ausmaße. Und ich glaube halt gerade, so wie du es beschreibst, in Brasilien, wenn die Leute wirklich von ganz unten kommen und sie haben es dann zum Popstar-Status geschafft, quasi ganz nach oben und dann noch in ihrer Sportart, in ihrer Leidenschaft, dann ist es, glaube ich, auch, ich will nicht sagen klar, aber irgendwie zumindest abzusehen, dass die dann irgendwie die Sau rauslassen und komplett
Ich
abheben.
glaube auch, dass man das nicht vergleichen kann, dass es hier vollkommen anders ist. Zum einen, weil einfach die Gesellschaft anders tickt. Also weil auch das Frauenbild hier anders ist. Also auch wenn wir sicherlich darüber diskutieren können, dass es auch hier Menschen gibt, die Frauen irgendwie seltsam betrachten oder dass irgendwie es noch keine hundertprozentige Gleichberechtigung gibt. Aber das ist einfach null vergleichbar mit dieser Machismo geprägten Männerkultur in südamerikanischen Ländern, gerade dort. Und dadurch, dass Fußball hier auch einfach viel, wie soll ich sagen, professionalisierter und industrialisierter ist als in den Ländern, und Spieler einfach viel stromlinienförmiger produziert werden, glaube ich, dass solche Ausschweifungen hier nicht passieren könnten, um das nochmal abzuschließen. Wie gesagt, da gehört es einfach dazu.
Krass. Aber in Mexiko doch auch, oder? Irgendwie in Südamerika. Ist das nicht auch so? Da gab es doch auch mal einen Vorfall
Ja,
vor gar
gibt's
nicht langer Zeit.
laufend Vorfälle. Wie gesagt, die beiden begegnen sich auf dieser Party im Mai 2009 und im Zuge dieser orgiastischen Ausläufer der Party haben sie dann auch Sex, bei dem das Kondom platzt und prompt wird Elisa schwanger.
Volltreffer.
Bruno findet das nicht so toll, zumal er, wie gesagt, verheiratet ist, zwei Töchter hat und gerade dabei ist, seine Frau zu verlassen für eine Zahnärztin, mit der er auch schon eine Beziehung führt. Also er ist da so ein bisschen jetzt sowieso schon zwischen zwei Frauen, steht vor dem Wechsel nach Mailand vermutlich und kann es nicht brauchen, mit einer Frau ein uneheliches Kind zu haben, mit einer Frau mit etwas zweifelhaftem Ruf und will sie dazu bringen, abzutreiben. Das möchte sie allerdings nicht und im Gegenteil tritt sie die Flucht nach vorne an und beackert jetzt sämtliche Talkshows und Boulevardmedien, die es in Brasilien gibt und erzählt ihre Geschichte von dieser Liebesnacht und ihrer Schwangerschaft und von dem Torwart Bad Boy, der davon nichts wissen möchte. Das natürlich ja, wirft kein gutes Licht auf ihn, das ärgert ihn und sie ist da sehr, sehr gegenwärtig in den Medien.
Natürlich auch verständlich, das ist jetzt quasi ihr neuer Ausweg, ihre neue Perspektive, um aus dem Schlamassel rauszukommen, ne?
Ja, aber auch wenn es das nicht ist, es ist natürlich auch einfach nicht schön, wenn man einfach so eine krasse Verleumdung erfährt und ein Mann, mit dem man da, auch wenn es dann nur eine Liebesnacht war, vielleicht gab es noch welche in Folge, das weiß man nicht so genau, er dann ihr nahelegt, das Kind abtreiben zu lassen. Ich meine, das ist ja für eine Frau auch nochmal eine ganz andere Entscheidung. Es gibt
Das ist eine ganz andere Entscheidung. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt mal ganz kurz unterstellen, dass sie wahrscheinlich, so würde ich jetzt mal daraus schließen, was du über ihre Vergangenheit und über Berufstätigkeit erzählt hast, durchaus sich darüber im Klaren war, zu was für eine Party sie gerade geht.
Safe.
Also ich denke mal, ja, naja, also zumindest, dass sie wusste, okay, da kann es schon mal richtig zur Sache gehen bei den Fußballerpartys, ne? Und also das will ich nur damit zu bedenken geben. Das ist jetzt nicht eine romantische, zufällige Affäre irgendwo gewesen, sondern es war ja schon wirklich so eine Situation, eine Atmosphäre, die quasi darauf abzielte, zumindest Spaß zu haben, in welcher Form auch immer.
Das auf jeden Fall, das safe. Aber wie gesagt, trotzdem kann ich verstehen, dass man sich dann von so einer Behandlung im Nachhinein verletzt und beleidigt fühlt.
Hundertprozentig, und es ist auch ihr gutes Recht, und ich finde es auch gut, dass sie dann damit zumindest, dass sie sich zur Wehr setzt. Also das auf jeden Fall.
Ja, zwischen den beiden an sich herrscht vollkommene Funkstille. Er will da nichts von wissen, will auch von ihr nichts wissen. Als dann allerdings die Schwangerschaft immer weiter fortschreitet, wird ihm klar, dass er das Problem nicht einfach aussitzen kann. Er entführt sie mit Freunden zusammen, verprügelt sie und will sie wieder zwingen, unter Druck dieses Kind abzutreiben. Sie weigert sich und er und seine Freunde flößen ihr eine Abtreibungsdroge ein, also ein Mittel, das Schwangerschaften beendet. Das Kind, oder beziehungsweise die Schwangerschaft wird aber nicht abgebrochen, weil sie schon zu weit fortgeschritten ist. Also der Plan misslingt. Er versucht in Folge, sie zu bestechen, bietet ihr Geld, wenn sie abtreiben lässt, will sie nicht. Und er droht ihr. Er sagt, spielt auf seine Vergangenheit an und sagt, ich komme aus der Favela, du weißt nicht, wozu ich fähig bin, pass auf, was du tust. Und das ist dann der letzte Kontakt zwischen beiden. Erstmal. Und sie wird auch medial ruhiger. Also sie infolgedessen, ich weiß nicht, ob sie sich da so ein bisschen auf ihre Mutterrolle vorbereiten wollte, vielleicht auch durch die Schwangerschaft einfach geschlaucht war oder ob sie wirklich eingeschüchtert war von diesen Aktionen, von diesen Drohungen seinerseits. Aber sie zieht sich erstmal ein bisschen zurück aus der Öffentlichkeit. Was ja auch.
Boah, das ist also verständlich, aber was ist denn das für eine Aktion, dann mit seinen Freunden dahin zu fahren, mal eben als Fußballprofi oder generell, ja, aber dann zu so einer Frau zu fahren, die zu verprügeln, dann irgendwelche Drogen zu verabreichen, wie abgefuckt muss man eigentlich drauf sein, sowas durchzuziehen?
Auch hier wieder, man kann sich das so auf die hiesigen Fußballgegebenheiten überhaupt nicht vorstellen. Also wenn du jetzt irgendwie lesen würdest, keine Ahnung, Mats Hummels fährt mit Kumpel zu seiner heimlichen Affäre und entführt sie, dann wärst du vollkommen, es ist vollkommen absurd.
Natürlich. Ich kann verstehen, dass er das Kind nicht wollte. Das kann ich verstehen. Und dass das jetzt überhaupt nicht in sein Lebenskonzept und seine anderen Probleme, die er so hatte, gepasst hat, verstehe ich total. Aber nichtsdestotrotz, dann soll der einfach mal die Hose zulassen und nicht solche Partys besuchen.
Ja, zumal auch einfach, ich meine, wir reden hier, er ist Fußballprofi, das heißt, er wird schon im Rahmen dessen in seiner Heimat sehr, sehr gut verdienen und es steht ein Wechsel zu einem europäischen Topclub im Raum, da wird er Millionen verdienen. Also es ist nicht so, dass ihn das in den Ruin reißen wird, ein uneheliches Kind zu haben. Im Gegenteil, also es ist eigentlich keine so starke Belastung für ihn. Ungeahnt, dieser Versuche von ihm im Februar 2010 bringt sie dann ihren Sohn zur Welt und nennt ihn Bruninho, also den kleinen Bruno. Vielleicht auch ein bisschen eine Provokation, durchaus. Und fängt wieder an, durch Talkshows zu tingeln und mit der Boulevardpresse zu reden. Zwischen den beiden herrscht immer noch Funkstille. Aber sie ist wieder medial sehr viel präsenter und sie erweckt auch relativ großes Interesse. Wie gesagt, er ist eine sehr bekannte Figur im Dunstkreis der Nationalmannschaft und bei dem größten Verein des Landes zugange. Das erweckt natürlich Interesse.
Na klar.
4 Monate nach der Geburt, also im Juni 2010, meldet er sich dann aus heiterem Himmel wieder bei ihr und sagt, dass er lenkt ein, er sagt, er möchte reden, er will so nicht. Er will so nicht weitermachen, er möchte sich im Guten einigen, vielleicht irgendeine Abfindung zahlen, irgendeine Summe X, dass sie ein vernünftiges Leben mit dem Kind führen kann, dass es keinen Streit mehr gibt. Er will diese mediale Aufmerksamkeit nicht mehr. Also lädt er sie.
Entschuldige, aber ist denn irgendwo auch vermerkt, ob er vielleicht überhaupt Interesse an dem Kind hat? Gibt es sowas wie väterliche Gefühle oder irgendwie sowas?
Nee, also das ist einer der Punkte, mit denen er sie dann 4 Monate später überrascht. Also er bietet eine Einigung an. Er sagt, ihm ist nicht daran gelegen, dass es so weitergeht. Er möchte sich mit ihr einigen und er möchte auch die Vaterschaft offiziell anerkennen. Und das ist natürlich etwas, worauf sie hingearbeitet hat, weil das natürlich auch für das Kind ja gewisse Rechte impliziert. Er quartiert sie also in einem relativ teuren Hotel in Rio ein, um dann da mit ihr zu sprechen und alles zu klären. Und vertröstet sie so ein bisschen auf einen späteren Tag, weil er aktuell relativ stark eingespannt ist durch seinen Verein. Und während er beim Fußball ist, beim Training seines Vereins Flamengo, kommt sein bester Freund, der damals bei der Entführung dabei war, pikanterweise, in dieses Hotel zu Elisa und sagt ihr, dass sie ihn begleiten soll, dass sie auf Brunos Ranch, die weit außerhalb liegt, fahren, um dann da in Ruhe zu sprechen, weil sie das außerhalb der Stadt tun wollen, weil in der Stadt ja immer Zeugen da sind und die Chance da ist, dass man irgendwie Journalisten in die Arme läuft. Sie willigt ein und kommt mit dem Kind mit und dieser Kumpel wartet unten an der Tür mit Brunos Range Rover, dem Jeep. Und als sie und das Baby einsteigen, wird sie im Prinzip direkt attackiert und von einem weiteren Mann im Auto mit einer Pistole bewusstlos geschlagen. Das ist Brunos minderjähriger Cousin, der bei ihm lebt, den er aus der Favela geholt hat, um ihn vor der Kriminalität zu beschützen, der jetzt hier sich an dieser Entführung beteiligt. Das ist total skurril, oder?
Krass.
Also es ist wirklich, also ich meine, er hat diesen Plan offiziell, dass er sagt, okay, das ist mein kleiner Cousin, ich hole den raus aus der schlimmen Welt und will ihn vor dieser Kriminalität schützen und verwickelt ihn dann in so eine aktuelle Entführungsgeschichte.
Aber wie du schon gesagt hast, ne, man kriegt das dann aus den Leuten nicht raus, oder? Also das Ghetto bleibt in ihnen irgendwie und auch so eine gewisse Mentalität, so nach dem Motto, ich hole dich aus der Kriminalität raus, aber wenn du es hier in diesem Umfeld machst, ist es in Ordnung.
Ja.
Puh, oh nein, ich will gar nicht wissen, was mit dem Kind passiert ist.
Ja, wie gesagt, Elisa wird bewusstlos geschlagen und die beiden Männer fahren mit ihr zu Brunos Ranch, die weit außerhalb liegt, so mitten im Nirgendwo quasi. Da warten dann auch noch weitere Leute, unter anderem Brunos Ehefrau und ein Ex-Polizist, der mittlerweile als Mann fürs Grobe und auch Auftragskiller für diverse Gangster arbeitet und ja, durch Brunos Vergangenheit und Brunos Bekannte eben halt auch ein Bekannter von Bruno ist. Und dieser Mann primär und aber auch die anderen Anwesenden foltern Elisa dann daraufhin, verprügeln sie, drücken Zigaretten auf ihr aus, das volle Programm, was sich anscheinend auch über Stunden hinzieht. Das Baby wird nicht in Mitleidenschaft gezogen, so viel schon mal dazu. Du meintest ja, du hast Angst, was mit dem Kind passiert. Aber sie wird halt einfach sehr, sehr hart angegangen. Und als sie irgendwann vollkommen erschöpft und gebrochen wimmert und einfach nur sagt, ich möchte nicht mehr geschlagen werden, sagt dieser Ex-Polizist zu ihr, du wirst nicht mehr geschlagen, wir bringen dich jetzt um. Und erstickt sie mit einer Plastiktüte. Daraufhin wird sie zerhackt und an seine Rottweiler verfüttert. Also eine Eskalationsstufe 900 innerhalb von kürzester Zeit, ja.
Ach du Scheiße. Okay, das ist total übel. Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Das ist jetzt
Ja.
so ein kleiner Bombeneinschlag. Ich habe jetzt gedacht, okay, mir ist, also ich hatte natürlich schon die Vermutung, weil es ja hier um Mordfälle geht, dass sie irgendwie umgebracht wird oder so, aber ich habe halt ja tatsächlich eher so an O.J. Simpson gedacht, so, ne? Er lauert irgendwo auf und wie auch immer, also so die Richtung, aber. Nicht, dass das halt hier so komplett organisiert und dann so mit so von so einer kleinen Killerbande ausgeübt wird und dann auch noch mit seiner Frau mit dabei. Das sind ja total viele Beteiligte.
Ja, und vor allem einfach super brutal. Ja, ich meine, wenn das jetzt so abgelaufen wäre, wie du es irgendwie dir offensichtlich vorgestellt hast, weiß ich nicht, in der dunklen Gasse, er erschießt sie, er ersticht sie. Das sind sehr, sehr brutale Vorgänge, aber das hier ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Qualität.
Auf jeden Fall. Das ist ja nur wirklich eine Bestrafung. Das ist ja, da merkt man einfach, dass da eine Menge Wut und eine Menge Aggression und Vergeltungswunsch in diesem Bruno steckte.
Ja, das Kind bekommt dann eine andere Affäre von ihm, die sich offensichtlich irgendwie auch Kinder gewünscht hat und mit der hat er quasi abgeklärt, dass sie dann das Kind nehmen soll, wenn alles vollbracht ist. Und es ist wichtig, dass Elisa quasi verschwindet, also daher dieses ja, Zerstückeln der Leiche, Verfüttern der Leiche, weil er so ein bisschen das Bild kreieren möchte, dass sie offensichtlich unter diesen Lasten des Eltern, des Mutterseins irgendwie zusammengebrochen ist und einfach das Weite gesucht hat. Ist natürlich jetzt kein super durchdachter Plan, nicht sonderlich ausgearbeitet, aber offensichtlich irgendwie das, was so in seinem Kopf rumgeschwirrt ist. Er selbst hat ja auch ein Alibi, er wähnt sich da ja vollkommen in Sicherheit, weil er beim Training seines Vereins ist und dadurch einfach selber fein raus ist, aber Polizei und Medien wittern ja im Prinzip direkt, was Sache ist, weil einfach diese Sache so öffentlich oder und sich so lange gezogen hat mit ihr, dem Kind und ihm. Also er rückt sehr, sehr schnell in den Fokus der Ermittlungen. Und nun ist es ja so in diesen Ländern, dass wenn du genug Geld hast, du durchaus auch dafür sorgen kannst, dass Ermittlungen gegen dich ja nicht unbedingt Fahrt aufnehmen oder ganz fallen gelassen werden. Aber durch diesen medialen Druck einfach, durch diese unglaubliche Öffentlichkeit, die diese Liebesgeschichte, diese Affäre und diese ungewollte Schwangerschaft hatten, ist das nicht möglich. Man kann da im Prinzip nichts vertuschen.
Ja, und ich meine, sie wurde ja auch von, also der Range Rover von ihm war ja vielleicht auch bekannt, ne? Und wenn sie dann abgeholt wird, man weiß im Hotel, wer sie ist und weiß vielleicht auch, wen der Range Rover gehören kann. Auch sowas sind ja so gewisse Hinweise, die quasi auch auf ihn zurückführen.
Ja, total. Und wie gesagt, das ist sein Kumpel, der so ein bisschen auch als seine rechte Hand, sein Privatsekretär irgendwie bekannt war, der sie abgeholt hat im Hotel. Also es ist halt einfach super, super, super schlecht durchdacht einfach auch, ne?
Total. Und dieser Vorfall davor, als also bevor sie jetzt quasi nochmal an die Presse gegangen ist, wie sie er sie zum ersten Mal eingeschüchtert hat, war das in der Zwischenzeit schon mal irgendwie in der Öffentlichkeit? Ist das vorgekommen? War das den Leuten bekannt, dass es da schon irgendwelche Einschüchterungsversuche gegeben hat im
Ja,
Vorfeld?
sie ist dann damit auch direkt an die Presse gegangen. Sie hat auch gesagt, dass er sie daraufhin auch mit Gewalt noch weiter bedroht hat. Also sie hat das alles durchaus öffentlich gemacht.
Okay,
Es
alles klar,
ist
ja.
allerdings damals auch nicht zur Anklage dafür gekommen, was halt auch geil ist. Also er entführt sie quasi und nötigt sie ja auch und ich weiß nicht, ob jetzt versuchte erzwungene Abtreibung auch ein Straftatbestand ist, aber doch mit Sicherheit oder eine Form der Körperverletzung. Aber es gibt keine Anklage zu diesem ersten Fall.
Aber das heißt also, er hat sie dann verprügelt, dann dieses Mittel, diese Droge gegeben. Sie ist an die Presse gegangen. Das Ganze ist dann einfach versickert, hat keinen mehr interessiert. Sie ist dann untergetaucht, hat irgendwann das Kind auf die Welt gebracht und ist dann wieder an die Presse gegangen.
Genau. Und dann kam dieses vermeintliche Friedensangebot von ihm. Beziehungsweise sie ist dann nicht nach der Geburt an die Presse gegangen, sondern die Journalisten haben einfach ausgerechnet, okay, oder sie haben erfahren, sie hat jetzt ihr Kind bekommen und wollten einfach jetzt wieder, ja, wissen, wie es weitergeht. Ja.
Ja, gut, das passt ja natürlich auch. Das ist natürlich wahrscheinlich auch ein sehr beliebtes Bild-Zeitungsthema dort vor Ort, wie auch immer dann die Zeitung heißt. Ja, klar.
Natürlich.
Boulevardpresse.
O Globo heißt die Zeitung.
O Globo, okay. Boah, krass. Also was mich jetzt gleich noch interessieren wird, aber das wirst du mir wahrscheinlich auch noch verraten, wie es publik geworden ist, dass jetzt dieser Killer dann noch gesagt hat, ne, jetzt ich werde dir nicht mehr wehtun, jetzt werde ich dich umbringen. Also irgendjemand muss dort ja geflüstert haben. Also wie ist das Ganze jetzt irgendwie herausgekommen?
Ja, es wird relativ unspektakulär aufgeklärt. Wie gesagt, die Polizei hat Bruno im Blick, kann ihm aber im Prinzip nichts nachweisen. Er war ja beim Training. Jetzt kommt wieder Kommissar Zufall ins Spiel. Den hatten wir in der letzten Folge ja auch, als auf einmal diese Zeugin auftauchte und den gesamten Plan vor der Brüsseler Polizei, ausgelegt hat und erklärt hat, was passiert ist. Kommissar Zufall schlägt auch diesmal wieder zu. Ein Angestellter von Bruno fährt in seinem Range Rover, fährt deutlich zu schnell, wird wegen zu schnellem Fahren von der Polizei angehalten und während sie ihn kontrollieren und ihm die Strafe aussprechen, stellen sie auf der Rückbank einfach deutliche Blutspuren fest und nehmen das als Anlass, dieses Auto genauer zu untersuchen und finden, im Endeffekt stellt sich halt heraus, dass das Blut von Elisa Samudio ist, das bei diesem Verbringen zu der Ranch, bei diesem Zusammenschlagen im Auto schon da hinterlassen wurde. Das spielt dann im Prozess später eine sehr große Rolle beim Schuldspruch. Also das wichtigste Indiz im Prinzip.
So auch an dieser Stelle nicht sehr clever, dass er das Auto nicht vorher gereinigt hat.
Ja, super dumm. Es ist einfach alles super, super dumm. Und man denkt, man muss sich das so angucken und denkt sich, diese Frau hat ihr Leben auf grausame Weise gelassen und für so eine total undurchdachte und haarsträubend dämliche Aktion.
Ich finde es auch nicht nur dumm, also sicher ist es auch dumm, ich finde es auch ultra arrogant. Ich finde, das zeugt von so einer Mentalität nach dem Motto, ich stehe hier über allem.
Ja.
Mir kann keiner was. Nicht nur, weil ich ein toller Fußballstar bin, sondern einfach so, ich stehe auch über dem Gesetz irgendwie, weißt du? Und das finde ich so krass.
Aber das ist auch teilweise so und das ist ja das Problem. Also diese Fußballer und auch generell Menschen mit Geld in diesen Ländern, die haben einfach eine gewisse Narrenfreiheit und das ist ja halt doch das, was sie immer wieder gespiegelt bekommen, dass man mit Geld viel lösen kann, dass man mit Ruhm viel lösen kann. Und dann kommen wir halt auch zu diesem Punkt, den wir am Anfang diskutiert haben. Er ist einfach auch seit frühester Kindheit gewöhnt, dass man mit Gewalt auch Dinge lösen kann. Ja, also das ist dann wieder diese kindliche Prägung, das Umfeld. Da kommen einfach viele Faktoren zusammen, aber du hast recht, es ist natürlich, ja, es ist die Tat eines Mannes, der annimmt, dass er über dem Gesetz steht.
Ja, und bescheuerterweise sollte er sich einfach dankbar schätzen, dass er das, was er erreicht hat, erreichen konnte, im Gegensatz zu tausenden anderen irgendwie. Und ich verstehe es nicht, ich kann es null nachvollziehen, dass jemand dann das nicht ablegen kann. Also wie kann man denn diese böse Energie in sich behalten? Und weil man doch, also er hat ja nur die andere Welt auch kennengelernt und eben auch die Vorteile davon kennengelernt. Es ist mir also unbegreiflich.
Ja, wie gesagt, ein Punkt, über den ich oft gestolpert bin, ist halt einfach dieses Einbinden von seinem Cousin, den er da offensichtlich aus diesem kriminellen Milieu rausgeholt hat. Also da kann man ja unterstellen, dass da irgendwie eine gewisse Reflexion dieser Lebensweise stattgefunden hat und deswegen auch diese Handlung, ich hole ihn hier hin, ich hole ihn in Sicherheit, aber ihn dann gleichzeitig so zum Werkzeug zu machen von so einer Sache.
Ja, und auf der anderen Seite vielleicht auch sein bester Kumpel. Vielleicht ist der noch sehr nah dran eben an diesen kriminellen Machenschaften und an Personen und ist so ein bisschen so sein Tor zu dieser anderen Welt. Und wer weiß, vielleicht hat auch er ihm da so ein bisschen was geflüstert und ihn davon überzeugt oder wie auch immer vorgepredigt, wie man in solchen Fällen zu handeln hat.
Das unterstellt Bruno später, ja, auf jeden Fall.
Okay.
Also sein Cousin jedenfalls, dieser damals noch minderjährige Junge, ist es auf jeden Fall, der dann relativ schnell einbricht bei der Befragung durch die Polizei und einfach die ganze Sache erzählt und zugibt und auch dann diese Details ausplaudert, die dir eben hochgekommen sind. Auch wenn er dann später vor Gericht nochmal zurückrudern wird und sagen wird, die Polizei hätte ihn zum Geständnis gezwungen, aber es war einfach alles zu ausführlich, zu dezidiert. Also das war sprachlich für ein erzwungenes Geständnis.
Hat man denn noch Leichenreste gefunden?
Null.
Null.
Nichts mehr. Nee. Brunos kometenhafter Aufstieg endet damit erstmal im Juli 2010. Flamengo suspendiert ihn natürlich nach diesen Vorwürfen. Und nach den Aussagen seines Cousins ist er dann offiziell auch Hauptverdächtiger und ein Verfahren wird eingeleitet. Also dieses Gefühl, über dem Gesetz zu stehen und mit allem durchzukommen, hat sich in diesem Fall dann offensichtlich nicht bestätigt, weil wahrscheinlich einfach die ganze Sache zu öffentlich war.
Jetzt hat er, ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird, aber er ist ja nicht der Mörder selbst. Er hat das Ganze in Auftrag gegeben, offensichtlich. Wie sieht's denn da aus? Also wie ging der Prozess aus? Welches Strafmaß hat wer bekommen? Wurden die überhaupt bestraft? Wie ist es?
Ja, also er räumt natürlich direkt irgendwie Mitschuld ein vor Gericht. Er gibt zu, dass er sagt, okay, ich habe meinen Freund gebeten, sich darum zu kümmern. Ich habe ihn auch dafür bezahlt, sich darum zu kümmern. Aber ich konnte ja nicht wissen, dass er dann sie umbringen wird. Also ich dachte, mit kümmern, der überzeugt sie irgendwie. Also er tut so, als ob das dieser Kumpel, der lustigerweise Spaghetti mit Spitznamen heißt, dass dieser Spaghetti quasi von selbst auf die Idee gekommen ist, dann den Mord zu begehen.
Also Spaghetti ist dieser Ex-Cop, ja?
Nein, sein, nein, nein, sein Kumpel aus
Ah,
Kindertagen, den er,
okay.
ja.
Aber der eigentliche Mörder ist ja der Ex-Cop gewesen.
Genau.
Ja.
Aber das Gericht sieht das halt als unhaltbar. Also, die wissen halt auch aus verschiedenen Gesprächen mit dem Umfeld, dass sein Kumpel eigentlich nur, ja, wie gesagt, sowas wie seine rechte Hand ist einfach super treu ergeben. Er hat sich sogar Brunos Namen auf den Rücken tätowiert. Also er ist einfach so ein ganz, ganz treu ergebener Freund, der wahrscheinlich niemals auch in diesem Maße irgendwie eigene Entscheidungen dann treffen würde in so einer wichtigen Sache. Und es ist im Prinzip klar, dass er nur das tut, was sein großer Bruder in Anführungsstrichen ihm sagt.
Ja, auch da wieder, weißt du, die Machtverhältnisse sind ja klar. Es ist ja nicht davon auszugehen, eigentlich, dass die kleinen Fische, seine Entourage, da jetzt irgendwie das Wort hat, sondern er ist ja der Star, er gibt den Ton an und er entscheidet, wo es lang geht. So. Und wer dabei sein möchte, muss dann dem Ganzen wahrscheinlich auch folgen.
Ja, genau. Die einzige Person, die man vor Gericht so ein bisschen von der Schuld freispricht, beziehungsweise die man vom Haken lässt, ist seine noch Ehefrau, die ja auf dieser Farm bei dem Mord auch anwesend war, aber die glaubhaft machen kann, dass sie gezwungen wurde, dabei zu sein. Ob es jetzt so war, wie es war, keine Ahnung, aber offensichtlich. Hatte sie gute Argumente dafür oder konnte das irgendwie glaubhaft erklären, dass man sie damit reingezogen hat, dass sie da ja nicht aus Eigenantrieb war oder nicht irgendwie selbst aktiv gehandelt hat.
Ja, denkbar. Kann ich mir vorstellen sogar.
Ja, natürlich auch, keine Ahnung. Also sie stand wohl auch in einem Abhängigkeitsverhältnis. Sie hat ja auch über all die Jahre, sie war seine Jugendliebe, also sie kam aus demselben Umfeld. Und war während seines ganzen Aufstieges zum Sportstar quasi an seiner Seite und hatte ja auch zwei Kinder. Ich glaube, sie war einfach A, abhängig und B, halt auch wahrscheinlich super loyal und hat dann einfach auch viele Sachen nicht hinterfragt und ist da reingezogen worden, konnte vielleicht auch einfach gar nicht anders. Sie hat ja auch seine Affären quasi geduldet. Er war ja bekannt dafür, dass er es krachen lässt, ne? Dass er kein Kind von Traurigkeit ist.
Ja, genau. Also möglicherweise sollte sie dadurch auch irgendwie in irgendeiner Form eingeschüchtert werden.
Guter Gedanke,
Selbst niemals irgendwie, keine Ahnung, sich gegen ihn zu stellen oder und schon gar nicht öffentlich oder sowas, ne? Kratzt natürlich auch hart an seinem Ego, das kommt ja auch noch dazu, ne? Also mal abgesehen vom ganzen Image-Schaden, der irgendwie davon dadurch entsteht, ist es natürlich dann auch im totalen Kontrast zu deinem. Ja, zu seiner Vorbildsfunktion, zu all diesen positiven Aspekten seiner Persönlichkeit, die bis dahin irgendwie sehr bekannt geworden sind.
ja. Ja, wie gesagt, also sie wird da vom Gericht vom Haken gelassen. Die ausführenden Kräfte bekommen alle so Haftstrafen um die 20 Jahre und Bruno als Drahtzieher und Auftraggeber wird zu 22 Jahren verurteilt, sitzt allerdings nur 6 Jahre und 7 Monate ab.
What?
Also das ist ja eine relativ überschaubare Strafe dann, wenn man überlegt, was da passiert ist. Im Februar 2017 wird er schon wieder aus der Haft entlassen. Im März 2017 hat er dann schon den nächsten Verein, der ihn verpflichtet. Ein Zweitligist, Boa Esporte. Natürlich unter unglaublichem Shitstorm und Aufschrei in der Presse, weil ich kann mich auch noch gut daran erinnern, übrigens, da haben sogar die Nachrichtenportale hierzulande von berichtet. Also Spiegel, Kicker, alles Mögliche hat das auch hier aufgegriffen.
Und die anderen, die sind aber weiterhin im Knast. Die sitzen jetzt noch ein
Ja,
paar Jahre. Okay.
genau.
Krass. Was ist denn das für eine Welt, ne? Uli Hoeneß-Styles. Also unglaublich.
Er ist nur so, gut, er ist offiziell nur so früh rausgekommen, weil sein Anwalt hatte Revision eingelegt gegen das Urteil von 22 Jahren und an brasilianischen Gerichten muss innerhalb von einer bestimmten Frist über diese Revision entschieden werden. Also wird sie zugelassen, wird sie abgewiesen. Und das Gericht hat diese Frist nicht eingehalten. Und deswegen, wegen dieses Formfehlers, wurde seine Haftstrafe dann derart drastisch verkürzt. Jetzt kann man natürlich auch in den Raum werfen, ob das vielleicht nicht auch irgendwie bewusst vergessen wurde oder beziehungsweise da irgendwie Geld geflossen ist oder was weiß ich was.
Ich wollte es gerade sagen, irgendwie schreit es danach.
Ja. Wie gesagt, März 2017, Neustart, zweite Liga. Allerdings macht er nur 5 Spiele bei Boa Esporte. Dann widerruft ein anderes Gericht seine aktuelle Freiheit und er muss nochmal 2 Jahre in Haft, muss die dann noch absitzen. Kommt dann allerdings 2020 endgültig raus und ist jetzt dann auch aktuell bei einem Viertligisten, Rio Branco, unter Vertrag seit 2020, seit seiner Freilassung. Also ist da noch im Fußball beheimatet, aber natürlich nicht mehr in diesen Sphären wie früher.
Nee, seine Perspektiven sind ja deutlich schlechter geworden. Und seine ja, Möglichkeiten hat er ganz deutlich versaut damit, ne? Sein Leben hätte ganz anders ablaufen können.
Ja, als Randnotiz und auch als Aufreger dann damals in den Medien 2020, legt die Damentrainerin von Rio Branco, also von seinem neuen Verein, die Trainerin der Damenmannschaft, ihr Amt nieder, weil sie damit dagegen demonstrieren möchte, dass jemand, der so eine Tat begangen hat, für ihren Verein arbeitet und möchte damit ein Zeichen setzen, um auf das unheimliche Problem der häuslichen Gewalt in Brasilien hinzuweisen, also die hohe Femizidrate, also Femizid, hast du vielleicht schon mal gehört, bezeichnet einfach
Frauenmorde.
genau die Frauenmorde. Und was das angeht, ist Brasilien trauriger Fünfter weltweit. Also das ist schon etwas, worauf man nicht stolz ist. 14 Frauen am Tag werden offiziell getötet. 5.000 im Jahr. Und wie gesagt, auch da dürfte es eine relativ hohe Grauzone bzw. unaufgeklärte Quote geben, die dann noch irgendwo nicht in die Statistiken einfließt. Und
Ganz bestimmt.
vor dem Hintergrund natürlich auch absolut diskutables Verhalten von einem Verein, dann jemanden einzustellen, der so eine Vorgeschichte hat und gerade deswegen aus dem Gefängnis entlassen worden ist.
Definitiv. Es ist ja auch nur ein Viertligist. Also da muss man jetzt nicht sich unbedingt mit rühmen, dass man so einen ehemaligen Fußballstar jetzt irgendwie an Land holt. Weil ich glaube, so, wie gesagt, so ein Imagevorteil bringt diese Einstellung oder diese Anstellung nicht viel. Und ich kann die Frau auch sehr gut verstehen, dass sie sagt, dass sie den Verein deswegen verlässt und dieses Spielchen nicht mitspielen möchte.
Der Verein, also es wird unterstellt, der Vereinspräsident ist so ein bisschen auch so eine schillernde Figur, auch so ein streitbarer Charakter. Und man unterstellt tatsächlich, dass er das so ein bisschen als PR-Aktion genutzt hat. Aber dann denke ich mir, das ist die falsche Art von PR. Also man sagt ja, besser schlechte PR als gar keine. Also besser wegen was Schlechtem im Gespräch sein als überhaupt nicht. Aber ich glaube, das zieht dann das Bild des Clubs, den man repräsentiert, und auch das eigene Bild einfach zu sehr runter.
Es geht ja nicht darum, ihn neu einzugliedern in die Gesellschaft, um zu gucken, inwieweit er wieder Fuß fasst, dass man ihm eine zweite Chance oder sowas gibt. Ich finde, das kann an der Stelle nicht das richtige Signal sein.
Richtig.
Natürlich kann man sich fairerweise natürlich auch fragen, welche Perspektiven sich ihm noch bieten werden im Leben. Das werden wahrscheinlich nicht sehr viele sein, weil als Spieler in dem Alter wird er nicht mehr so die großen Chancen haben, ganz oben mitzumischen. Hat er ja auch nicht. Auf der anderen Seite hat er auch keinen anderen Beruf gelernt. Und als irgendwie PR-Sprecher eines Vereins das wäre absolut absurd. Von daher weiß ich nicht. Also sicherlich hat er nicht so viele Perspektiven gehabt. Ich finde es aber auch nicht unbedingt, dass es der gesellschaftliche Auftrag von so einem Verein ist, dann so jemanden dann irgendwie zu retten oder so. Von daher bin ich dann, glaube ich, auch eher bei der Theorie eines PR-Gags, um einfach Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Also genauso wie du es umschrieben hast, hat der Vereinspräsident das gerechtfertigt, diese Verpflichtung als Versuch der Rettung dieses Menschen, dass er dieser Vereinspräsident in seiner Eigenschaft als Menschenfreund einfach diesem Menschen noch mal eine Chance geben möchte und dass er ja auch irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen möchte, muss. Also, aber wie gesagt, ich halte das für vorgeschoben. Das war definitiv ein Versuch, irgendwie in die Medien zu kommen und Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Ja, ich meine, grundlegend ist es ja irgendwie auch gut, dass jeder noch eine Chance bekommt und auch die Möglichkeit hat, doch irgendwie ein normales, einigermaßen normales Leben zu führen. Aber weiß ich nicht. Also sobald jemand entlassen wird, den dann sofort irgendwie als Torwart zu engagieren, finde ich auch so ein bisschen strange irgendwie.
Was so ein bisschen mir, was mir aufgefallen ist oder was mir noch so als Kloß im Hals stecken bleibt, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Brunos Eltern haben ihn verlassen, als er 3 Monate ungefähr alt war. Und das ist ungefähr das Alter, wo er seinem Sohn dann die Mutter genommen hat. Und die Konsequenz ist halt die gleiche, dass dieser Junge bei seinen Großeltern, also bei den Eltern von Elisa Samudio, in einer Favela aufwächst. Also dieses Leben mit Mutter und mit vielleicht auch Unterstützung durch ihn ist weggefallen und hat das Kind jetzt quasi in dieses Leben gesetzt, das er früher hatte, bei den Großeltern groß werden in suboptimalen Umgebungen.
Ja, voll gut. Also guter Rückschluss, den du da jetzt auch gezogen hast. Also das ist Krass, dass sich die Geschichte dann fortführt, ne? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Nee, null, denn wie gesagt, auch seine Eltern waren ja Kriminelle und seine Mutter tatsächlich auch letzten Endes verurteilt wegen versuchtem Mordes bei einem Drogendeal. Also Gewalt hat sich da offensichtlich komplett durch die Familie gezogen. Da fiel der Apfel nicht weit vom Stamm, ne?
Genau, und was passiert aus diesem Kind? Also wie alt ist es jetzt? Ist jetzt 11. Hat er jetzt nur auch nicht die sonderlich besten Perspektiven im Leben. Wächst in den Favelas auf, mit dieser krassen Geschichte im Nacken. Sicherlich hat es auch schon mitbekommen, wer sein Vater ist und was mit der Mutter passiert ist. Das lässt sich wahrscheinlich auch nicht verheimlichen. Und vor allem, wie grausam und extrem brutal die Mutter auch zu Tode gekommen ist.
Ja.
Das ist ja heftig. Also, das muss ein Kind ja prägen. Auch da sind wir wieder bei dem Punkt von, bei der Eingangsfrage von dir von eben, ne?
Zumal genau das die Sache ist, ne? Das ist eine Geschichte, die jeder kennt. Also natürlich hat dieses Kind die auch mitbekommen. Das war in allen Medien. Also das war wirklich eine sehr, sehr prominente Geschichte. Ähnliches Beispiel hier in Deutschland. Letztes Jahr der Fall Christoph Metzelder, bekannter Fußballer, der ja dem Verdacht ausgesetzt war, mit Kinderpornografie was zu tun zu haben. Das ist auch ein Fall, der hier irgendwo, was diese Sportgeschichte angeht, im kollektiven Gedächtnis verwurzelt sein wird. Und ähnlich ist das mit Bruno in Brasilien, nur halt nochmal auf einem viel höheren Niveau.
Ja.
Ja, also, das natürlich wird dieser Junge damit konfrontiert worden sein, schon längst. Ne?
Ja, und vor allem, was macht das mit dem Kind, ne? Also, was löst das aus? Zu was für Menschen entwickelt sich dieser Junge dann, ne? Also, das ist, glaube ich, echt spannend, das mal zu beobachten. Und also, ich finde eher, dass es der gesellschaftliche Auftrag ist, eines Vereins oder von wem auch immer, von der Regierung in Brasilien, diesen Jungen dann irgendwie zu unterstützen. Von ihnen gibt es wahrscheinlich Tausende, die ein ähnliches tragisches Erlebnis hatten. Aber also wohin kann es gehen? Entweder wird auch kriminell. Unter diesen sozialräumlichen Rahmenbedingungen ist es sehr, also nicht gerade abwägend, ob er Fußballprofi wird. Na gut, das wird einer von 100.000 oder so. Und oder er schafft es irgendwie durch Bildung oder so da rauszukommen, was ich ja persönlich cool finden würde, aber weiß ich nicht. Also ganz, ganz tragisch.
Ja, Bildung bzw. Bildungschancen sind ja auch immer an die richtigen Voraussetzungen gebunden. Wie gesagt, in einem Land, wo in dem Sinne keine Schulpflicht herrscht und in einem sozialen Gebilde, wo du vielleicht auch als Kind gar nicht die Zeit hast, beziehungsweise die wirtschaftliche Möglichkeit, überhaupt in die Schule gehen zu können, sondern vielleicht schon relativ früh auf die eine oder andere Weise beitragen musst oder dein Leben selbst in die Hand nehmen musst, schließt sich diese Türe der Bildungschance halt auch relativ schnell, ne?
Absolut, absolut. Und das später aufzuholen, also weiß ich nicht. Das, sagen wir mal, diese Kraft haben, glaube ich, auch nur die wenigsten.
Ja, zumal, wie gesagt, auch das darauf noch, sei noch mal ganz kurz verwiesen. Er wächst bei den Eltern seiner Mutter auf. Das scheint ja auch kein stabiles Umfeld zu sein. Sein Opa, also der Vater von Elisa Samudio, war ja der Mann, der sie als Jugendliche zum Sex verkauft hat.
Ganz genau, ja.
Also ich würde, so leid mir das tut, da nicht drauf wetten wollen, dass dieses Kind besonders behütet aufwächst.
Nee, keinesfalls. Und ich muss auch wirklich sagen, diese Elisa tut einem unfassbar leid, weil die hat ja nur wirklich echt ein beschissenes Leben geführt. Man kann es ja nicht anders sagen, ne?
Ja.
Also, dass es so brutal und so tragisch zu Ende geht, ey, ganz ehrlich, das ist einfach unfair.
Ich glaube auch, dass es ein schlimmes Leben war. Und ich glaube auch, dass dieses, also es gibt ja diese Debatte, Frauen, die ihr Leben mit Sex verdienen, also die damit irgendwie ihren Lebensunterhalt bestreiten, sind sie Opfer oder sind sie eigentlich, haben sie eigentlich alles in der Hand, also quasi so. Werden sie ausgenutzt oder nutzen sie aus? Also haben sie begriffen, dass sie alles bekommen können mit diesen Reizen, die sie mitbringen. Aber ich glaube, egal welche Perspektive es ist, ob sie jetzt das Opfer war oder ob sie das alles bewusst getan hat und die Männer letzten Endes die triebgesteuerten Opfer waren, die für ihr Leben aufgekommen sind oder ihr nachgelaufen sind. Ich glaube, man gibt auf diesem Weg immer seine Würde auf, so oder so. Und allein deswegen tut sie mir leid. Und ich glaube, wenn sie an manchen Tagen in den Spiegel geguckt hat, dann hat sie nicht dieses Leben gesehen oder diese Frau gesehen, die sie früher sein wollte.
Absolut. Und ich glaube halt auch, ja, sie verliert mit jedem Freier oder wie auch immer, ein Stück weit etwas von sich selbst und gibt etwas von sich her. Natürlich versetzt sie das in eine gewisse Machtposition, weil sie damit irgendwie Kapital anhäufen kann oder so. Aber ich will mal unterstellen, dass es keinen Spaß macht, sich körperlich hinzugeben an x-beliebige Männer. So.
Wenn nicht irgendeine Art von Gefühl vorhanden ist. Also Geilheit kann ja auch ist ja auch ein Gefühl. Ja, aber wir reden ja wirklich davon, dass das hier körperliche Nähe eine geschäftliche Transaktion ist in vielen Fällen. Und das kann einfach nicht spurlos an einem vorübergehen. Das sind jetzt natürlich wieder hier küchentischpsychologische Diskussionen unsererseits. Da begeben wir uns wieder auf das Niveau von der Jennifer Fairgate-Folge und wir reden über Dinge oder wir kategorisieren Dinge im Rahmen unserer Moralvorstellungen und unserer Ansichten. Das sehen vielleicht auch viele Leute anders, aber ja, das hier ist jetzt, stand jetzt meine Meinung. Es hat bisher noch niemand irgendwie widerlegen können.
Ich glaube also fest daran, dass es langfristig nicht glücklich machen kann, und ich nicht glaube, dass jede Prostituierte oder auch jeder männliche Prostituierte bei allen immer Spaß haben, dass sie immer Bock haben. Also ganz ehrlich, das kann mir kein Mensch erzählen. Ich kann es mir nicht vorstellen, selbst wenn es Leute gibt, die irgendwie Spaß grundsätzlich daran haben, und dass das so deren Triebfeder ist. Natürlich gibt es das auch und das hält die wahrscheinlich auch irgendwie am Leben. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das irgendwie langfristig glücklich macht und halt auch, wie du eben gesagt hast, dass die Würde eben und die Selbstachtung irgendwie auch überlebt an der Stelle. Ich weiß es nicht. Unterm Strich bleibt aber, glaube ich, dass sie ganz schlimme Erfahrungen schon irgendwie als Jugendliche gesammelt hat, die dazu geführt haben, dass sie das wurde, was sie letztendlich war, beziehungsweise dass die damit Geld gemacht hat, weil sie nicht anders wusste, wie sie vielleicht Geld verdienen sollte. Und ich finde es halt einfach unglaublich schlimm, dass jemand, der so benachteiligt wird im Leben, dann auch noch so sterben muss.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist letztendlich auch scheißegal, was mit ihrer Würde war, wie sie sich gefühlt hat, ob sie das vielleicht sogar dieses Leben genossen hat. Sie hat ein Ende genommen, das barbarisch ist und das so kein Mensch nehmen sollte. Und wie gesagt, es ist absolut sinnlos. Ja, dieses Verbrechen war sinnlos, schlecht durchdacht. Ein Kind hat seine Mutter auf unfassbare Weise verloren. Und ich weiß auch nicht, ob du nochmal irgendwie eine Connection zu deinem Vater aufbauen kannst, der ja da ist, wenn du weißt, er hat deine Mutter an Rottweiler verfüttern lassen. Sie tut mir leid und dieses Kind, dieses unglaubliche Trauma, mit dem dieses Kind in diese Welt gelassen wurde, macht mich wirklich traurig.
Auf jeden Fall, das ist eine ganz schlimme Geschichte. Und sie ist so extrem in jeglicher Hinsicht, ne? Wir reden von jemandem, der es geschafft hat, vom Bordstein zu Skyline aufzusteigen, der es wirklich geschafft hat, vom absoluten Tief des Daseins sozusagen aufzusteigen, nach ganz oben. Also das ist ja wirklich, das bleibt ja wirklich dem wenigsten vergönnt. Aber dann doch noch diese Grausamkeit in sich hatte. Ich kann das nicht nachvollziehen. Weißt du, selbst wenn er irgendwie sexsüchtig war und das den Bedarf hatte, dann irgendwie, keine Ahnung, mit sämtlichen Frauen in die Kiste zu steigen, soll er von mir aus machen. Aber wie du eben schon meintest, also diese Alimente, die er hätte zahlen müssen, die sind doch nun wirklich überschaubar. Im Vergleich zu dem, also man muss sich auch jetzt, also ich denke mal, er wird sich oft darüber auch geärgert haben. Hoffe ich zumindest, weil er muss doch jetzt einfach mal auch abwiegen, welches Leben er jetzt hat und welches er hätte haben können. Und von mir aus auch in Geld, in der brasilianischen Währung, wie auch immer,
Realisch.
Reais, ja, dass er einfach sieht, es hat sich nicht gelohnt. Und das ist auch gut so, dass er es so sieht, jetzt, dass er jetzt nicht das Leben weiterführen kann, was er gelebt hätte.
aktuell wird das seine Perspektive sein, da bin ich mir sicher. Also klar, der packt jetzt jeden Tag seine Taschen und fährt zum Training von einem Viertligisten, wo er wahrscheinlich ein Appel und ein Ei verdient. Natürlich ist das nicht das Leben, das er sich da irgendwie 2010 erhofft hat, sondern er dachte, er wechselt nach Europa, wo das große Geld ist, wo der große Ruhm ist, das Herz des Fußballs schlägt, im Endeffekt finanziell zumindest gesehen. Stattdessen hat er insgesamt knapp 8 Jahre Gefängnis hinter sich, was sicherlich auch kein Zuckerschlecken ist, gerade in solchen Ländern. Und jetzt quasi eine unheimlich abgespeckte Version seines früheren Lebens. Aber in dem Moment, wo er diese Tat in Auftrag gegeben hat, und ich bin wie das Gericht auch hundertprozentig davon überzeugt, dass er das in Auftrag gegeben hat, dezidiert, da hat er einfach, wie du schon sagst, in seiner Hybris, in seiner Selbstverständlichkeit, damit gerechnet, dass er in diesem Sinne über dem Gesetz steht, dass es niemanden interessiert, wenn eine in Anführungsstrichen Erotikdarstellerin, ein Nacktmodel verschwindet, das nichts bedeutet und ein Fußballstar wie er unantastbar ist.
Ja, und also umso sprachloser bin ich eigentlich über dieses Ausmaß, dass er da die paar Jährchen da im Knast saß. Das geht halt einfach gar nicht. Also das ist, ja, du hast ja was zu dem Hergang erzählt und das erklärt, warum das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und naja, aber nichtsdestotrotz, ich finde es einfach unfassbar unfair, dass er halt da mit ein paar Jährchen davonkommt und jetzt wieder draußen ist. Weiß ich nicht. Also vielleicht ist es draußen auch gemeiner für ihn oder schlimmer für ihn, weil er einfach merkt, dass er jetzt einfach nicht mehr Fuß fassen kann. Der ist ja jetzt auch, der hast gesagt, der ist 84 geboren, ne? Das, also jetzt nochmal richtig groß Karriere zu machen, ist, glaube ich, selbst für einen Torwart, wo die auch älter sein können, fast nahezu unmöglich.
Naja, der Zug ist abgefahren. Zumal, wie gesagt, auch mit der Geschichte sowieso die Chancen ja einfach deutlich, deutlich geringer sind. Also, wie gesagt, Ende 30, jetzt 37 und einfach so vorbelastet, stigmatisiert. Und man darf ja auch nicht vergessen, diese akkumuliert 8 Jahre im Gefängnis waren ja auch Zeit ohne Training, ohne Wettkampfpraxis. Also
Der ist
natürlich,
raus,
der ist
ja,
raus,
klar.
natürlich ist er raus. Ja.
Ja, der ist raus. Aber es ist auf jeden Fall auch spannend zu betrachten. Also da mal vielleicht irgendwann nochmal einen Blick drauf zu werfen, in ein paar Jahren, was aus dem so wird.
Wenn man das irgendwo findet, ja.
Wenn man das findet, ne? Also ich bin fest davon überzeugt, dass der nicht sein Leben lang da beim Viertligisten spielen wird. Also vielleicht höchstens mal noch in irgendwelchen Vereinen, weil er Bock auf Fußball hat, das bestimmt, aber weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass das so sein Brot- und Buttergeschäft bleibt.
Davon gehe ich definitiv auch aus, ja. Davon gehe ich auch aus. Ja. Ja. Traurige Angelegenheit, ein bisschen die Stimmung belastet, merke ich. Also ich habe auf jeden Fall schon viele, viele schlimmere Fälle gelesen, recherchiert, gesehen, was auch immer. Schlimmer im Sinne von spektakulärer, mehr Opfer, schlimmere Tötungen, was weiß ich was. Aber ich finde, hier ist einfach unglaublich viel, viel Drama und viel menschliches Leid auf allen Seiten irgendwie. Also natürlich ist Elisa das Opfer, natürlich ist Bruninho ein Opfer, aber letzten Endes denke ich auch, dass Bruno und auch seine Freunde auch dieses verhagelte, beschissene Leben haben aufgrund ihrer Prägung. Ich glaube, die hätten auch einfach anders gehandelt, wenn die mit mehr Liebe und Wärme groß geworden wären.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist ein grundsätzlich, also wirklich durchgängig extremer Fall. Also der ist ja von vorne bis hinten extrem, wie ich eben schon meinte. Also allein die Geschichte von Bruno ist ja wirklich atemberaubend.
Filmstoff.
Filmstoff, ja.
Wir hatten letzte Woche einen Fall, wo wir im Nachhinein ja darüber gesprochen haben, der absolut filmreif ist im Prinzip. Also das ist ein Drehbuch. Und das hier, also zumindest Brunos Lebensgeschichte, das ist ja Rocky. Das ist eine absolute Filmstoffgeschichte vom Ghetto-Kind zum umjubelten Star.
Ja, und weißt du was? Aber jetzt ehrlich, im Namen aller Hobbyfußballer, aller Jungs auf der Welt, die es mal echt mal den Traum hatten, und ich glaube, fast jeder Junge, der mal Fußball gespielt hat auf der Welt, hatte mal den Traum, einmal Profi zu sein. Wie kann man so bescheuert sein und so eine Chance dann einfach wegen so einer Sache so zerstören. Das macht mich auch sauer, weißt du? Ehrlich.
Ja, definitiv. Also da unterschreibe ich vollkommen. Da könnten wir könnten extra, wir könnten tatsächlich auch einen Spin-off-Podcast machen mit der Thematik Fußballer, die einfach beschissen diese Chance versaut haben durch kriminelle Kacke. Und da gibt es so viele. Da gibt es auch ein ehemals deutsches vielversprechendes Talent. Vielleicht kommen wir da auch mal irgendwann zu. Nicht ganz so eine extreme Geschichte, aber auch eine, wo man sich an den Kopf fassen möchte.
Ja, wär eine ganz coole Idee. Könnten wir ja mal in Angriff nehmen. Wow.
Auf jeden Fall, ich bin am Ende. Ich habe alles erzählt, was zu erzählen ist. Ja, ich sehe auch einfach, ich weiß nicht, worüber man noch sprechen soll. Wir hatten ja am Anfang schon die Sozialisation erkundet und aus meiner Sicht ist alles gesagt. Ich finde es schön, dass du wieder der Gast warst. Du hast das wieder perfekt gemacht. Ich kann mir keinen besseren Bildschirmpartner als dich wünschen.
Sehr gut. Das hört man gerne. Nicht, dass ich hier noch ausgewechselt werde.
Fußballanalogie, großartig.
Ja, siehst
Großartig,
du mal. Das kommt vom Pfefferminztee.
ja. Ja, ich merke schon, das ist dein Red Bull quasi.
Ja, wobei ein Wein jetzt eigentlich geiler wäre, das muss ich schon sagen.
Ach.
Also ich freue mich auch wieder auf die nächste Session mit Wein und ja, so ein bisschen gediegen dann alles. Machen wir
Ja,
bald.
ich freue mich auch. Das ist immer eins der Wochenhighlights. Ich habe auch schon was Schönes vorbereitet. Ich bin gespannt, ob ich dich dann da auch ein bisschen gruseln
Ich bin fest davon überzeugt.
kann.
Und ich bin auch ganz gespannt, wie unsere Zuhörerinnen das denn hier fanden, wie es ihnen gefallen hat, wie ihnen der Fall gefallen hat. Ja, also gerne wieder mit Kommentaren, Likes, was auch immer, versehen das Ganze. Ja, wir freuen uns über jegliches Feedback.
Lieben wir. Total. Dann sage ich mal gute Nacht, Daniel.
Ja, good night. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.